Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute mit dem Titel Die KI-Verordnung in den Startlöchern, konkrete Pflichten für Unternehmen und Beschäftigte. Und heute ist der 29. April 2024 und ich bin verabredet mal wieder mit Kai Zenner, dem Büroleiter von Axel Voss. Hallo Kai.
Hallo Rolf, danke für die Einladung.
Ja, freue mich sehr, dass du hier bist. Kai Zenner hat die Verhandlungen zur KI-Verordnung, da hat er daran teilgenommen und hat auch ein paar Impulse gegeben. Ich würde mal vorsichtig sagen, die waren vielleicht auch maßgeblich. Insbesondere, dabei würde ich heute gerne mit ihm ein bisschen genauer reden, über die Verantwortlichkeiten an der Wertschöpfungskette oder entlang der Wertschöpfungskette des Artikel 25 der KI-Verordnung. Die hat es in sich für den Beschäftigtenkontext oder auch für die unternehmerischen Pflichten oder insgesamt für den Einsatz von GPAI, also von nicht spezifisch gefährlicher künstlicher Intelligenz. Dazu später. Zunächst würde ich mich freuen, Kai, wenn du uns kurz ein bisschen zum Zeitplan sagen würdest. Also die KI-Verordnung ist am 14.03.2024 schon mal beschlossen worden im Parlament, dann ist aber noch mal beschlossen worden mit Blick auf ein Korrigendum am 25.04. Stimmt, oder?
Genau, richtig. Es war so, dass der AI Act ja am Ende mit sehr heißer Nadel gestrickt worden ist, es sehr schnell gehen musste, kurz vor Weihnachten, aber dann auch im Januar mit den technischen Verhandlungen und es durchaus noch einige Ungenauheiten gab, zum Beispiel nachdem die Rechtsdienste beim ersten Mal rübergeschaut haben, wurde die Open Source Ausnahme falsch herumgestellt, so dass auf einmal Open Source im Anwendungsbereich der KI-Regulierung war und nicht mehr draußen. Und deswegen gab es dann einen zweiten Durchlauf, wo die Rechtsdienste noch einmal alles überprüft haben und auch hinsichtlich der Übersetzung noch mal drüber geschaut haben. Und diese neue Version wurde jetzt in der Tat am 25. letzte Woche Donnerstag vom Europäischen Parlament final sozusagen angenommen. Und der Rat, also die Mitgliedstaaten, mussten so lange warten mit der Annahme und können jetzt quasi, sobald sich die Minister, das ist die letzte Stufe im Rat, die einmal den Text annehmen müssen, sich das nächste Mal treffen, auch dort der AI Act final verabschiedet werden kann. Und danach wird es ein paar Wochen dauern, bis der AI Act dann wirklich im offiziellen Gesetzblatt der Europäischen Union veröffentlicht wird. Und dann dauert es nochmal 21 Tage, bis es dann offiziell Gesetz wird.
Das heißt, wir können damit rechnen Richtung Juni, Juli 2024.
Genau, also wenn man jetzt ganz schnell alles sozusagen versucht noch durchzudrücken vor den Wahlen, könnte es irgendwie Mitte, Ende Mai tatsächlich auch schon möglich sein und ansonsten ja sehr sicher irgendwann im Juni oder allerspätestens im Juli.
Okay, also im Sommer werden wir die KI-Verordnung als in Kraft getretenes Recht haben. Dann gibt es noch ein so ein bisschen gestuftes Wirksamwerden von Normen. In einem Zeitraum von 2 Jahren geht dann immer so Step by Step, also ein kleines bisschen weiter. Aber man muss sich sicherlich ab Sommer intensiv mit Fragen der KI-Verordnung befassen. Das tun Kai Zenner und ich auch. Wir haben in den letzten Wochen wenig anderes gemacht, als uns intensiv mit der KI-Verordnung befasst. Und zwar schreiben wir mit vielen anderen zusammen, insbesondere aber auch in der Herausgeberschaft. Also wir zwei, Kai und ich, machen das, aber auch Tobias Keber, der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, einen Leitfaden zur KI-Verordnung im C.F. Müller Verlag. Und wenn wir den fertig haben, Manuskript liegt vor mir, sprich wir haben den jetzt fertig, der geht in den Satz, werden wir uns mit einem Heidelberger Kommentar zur KI-Verordnung befassen. Und dann wird es nochmal etwas genauer zugehen. So, und Das bedeutet, wir werden die KI-Verordnung ja in irgendeiner Form auch publizistisch begleiten und würden jetzt gerne so ein bisschen darüber sprechen, was uns ja ganz besonders relevant oder interessant erscheint. Oder ich würde keiner damit konfrontieren, was das aus meiner Sicht ist, würde ich gerne machen. Und zwar Artikel 25 der KI-Verordnung. Die Verantwortlichkeiten entlang der Wertschöpfungskette. Das ist ein spannendes Thema. Das ist eine Norm, die, naja, am Ende des Tages sagt, dass wenn man künstliche Intelligenz als Betreiber einsetzt und Betreiber ist dann auch ein Nutzer, zum Beispiel Unternehmen oder ein Nutzer im Unternehmen, dann haftet man, unter bestimmten Voraussetzungen wie ein Anbieter. Ein Anbieter wäre jetzt sowas wie ja, OpenAI oder Aleph Alpha oder Mistral auf jeden Fall, die das Ding wirklich entwickelt haben. So, was ist das für eine Norm? Das ist eine Norm, die ist wichtig, weil der schwarze Peter im Fall des Missbrauchs irgendwo hin möchte oder muss. Normalerweise kann man ja sagen, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, dann verhält man sich so, dass da nichts passieren kann. Jetzt kann es aber sein, dass man eine künstliche Intelligenz vielleicht ein bisschen anders einsetzt, als sich das der Entwickler gedacht hat. Sondern hat dieser Artikel 25 in seinem ersten Absatz drei Fälle. Die ersten beiden Fälle betreffen Hochrisiko-KI. Also wenn ich ein Hochrisiko-KI mit meinem Label brande, dann werde ich zum Anbieter. Auch dann, wenn ich eine Hochrisiko-KI verändere, sodass sie anders wird, werde ich auch zum Anbieter. Und dann kommt was ganz Spannendes. Wenn ich eine KI, und das ist auch eine Nicht-Hochrisiko-KI, sprich sowas wie ChatGPT, mit einem anderen Zweck versehe, dann rutsche ich auch in die Anbieterstellung und bekomme dann die Pflicht nach Artikel 16 und über die Artikel 16 Absatz 1 Verweisung auch die aus Artikel 8 folgend, also ganz massive Pflichten. Ja, was bedeutet das jetzt im konkreten Fall? Frage an Kai Zenner, die ich mal ganz konkret formuliere. Ein Unternehmen lizenziert ChatGPT für den betrieblichen Einsatz als nicht Hochrisiko-KI. Jetzt ist es so, dass das Unternehmen sagt, liebe Beschäftigte, ihr dürft das benutzen, aber ihr dürft es nicht als Hochrisiko-KI benutzen. Nach Anhang 3, Nummer 4, würde man das als Hochrisiko-KI benutzen, wenn man etwas damit tut, was ja eine Entscheidung hervorruft, die Auswirkungen auf ein Beschäftigtenverhältnis hat. So, und jetzt stellt man sich einfach mal vor, ein Beschäftigter macht dann aber trotzdem etwa eine Bewertung von Personal oder aber eine Frage, welche Beschäftigten arbeiten denn wie zusammen oder eine Mitarbeiterbewertung in irgendeiner Form dann doch mit ChatGPT, was ja ganz einfach geht. Dann rutsche ich doch aus der Nicht-Hochrisiko-KI in eine Hochrisiko-KI und habe viele Pflichten oder alle Pflichten, die ein Anbieter hat. Richtig dargestellt, Kai, oder nicht?
Ja, nee, hast du vollkommen richtig dargestellt. Ich würde vielleicht auch noch den Fall B, also Szenario B vom ersten Absatz einbauen, weil dort wird ja über eine wesentliche Änderung gesprochen, Substantial Modification in der englischen Fassung. Und auch das ist nicht relativ eindeutig, wann diese schon zutrifft. Alles geht zurück, dass die KI-Regulierung aus dem Produktsicherheitsgesetzbereich kommt und dort, ja, es eigentlich immer ein sehr etabliertes Kriterium war, wenn zum Beispiel die Waschmaschine massiv umgebaut worden ist, etc. pp., dass dann das Unternehmen, was diesen massiven Umbau zu verantworten hat, natürlich dann der neue Anbieter wird und die ganzen Pflichten, die dadurch entstehen, dass es zu dem Umbau gekommen ist, tragen muss. Und jetzt beim KI-System, wie du dargestellt hast, geht dieser massive Umbau, den ich gerade bei der Waschmaschine genannt habe, natürlich viel, viel, viel schneller. Und deswegen ist die große Frage, wie in der Praxis wesentliche Änderungen, Szenario B, oder dann ein schon auf dem Markt befindlichen, nicht Hochrisiko-KI-System so verändert wird, dass es auf einmal Hochrisiko ist, wie das auszulegen ist, ob es schon der Fall ist, wenn man ein neues Datentraining macht oder ob es dann wirklich der Fall ist, wenn ein GPI, also ein System wie ChatGPT genutzt wird für einen Zweck, der eigentlich vom eigentlichen Anbieter ausgeschlossen worden wäre, hier OpenAI. Wenn man das Gesetz liest, müsste man dem zustimmen. Und das würde in deinem Fall, den du vorgestellt hast, tatsächlich bedeuten, dass der neue Anbieter alle Pflichten der KI-Regulierung erfüllen muss und OpenAI in diesem Fall den neuen Anbieter nicht mal dabei unterstützen muss. Das steht nämlich im Paragraph 2, dem letzten Satz, der sagt, dieser Absatz gilt nicht für Fälle, in denen der Erstanbieter eindeutig festgelegt hat, dass sein KI-System nicht ein Hochrisiko-KI oder nicht in ein Hochrisiko-KI-System umgewandelt werden darf und daher nicht der Pflicht zur Übergabe der Dokumentation unterliegt. Das wäre dann natürlich eine Herkulesaufgabe für diesen neuen Anbieter, wenn man ohne große KI-Kenntnisse auf einmal alles alleine stemmen muss. Für die meisten Unternehmen dann tatsächlich wahrscheinlich unmöglich. Und es müssen ja nicht mal Unternehmen sein, es können ja auch staatliche Behörden sein.
Ja, verstehe ich sofort. Dieser 25 Absatz 1 Buchstabe B, der ist aber insofern noch ein wenig mit ein wenig mehr Hemmschwelle versehen. Also ich brauche zum einen ein Hochrisiko-KI-System und zum zweiten eine technische Veränderung. Das ist ja etwas, was ich merke. Wenn ich neu trainiere, wenn ich in irgendeiner Form eine Modifikation am System vornehme und das dann noch ein Hochrisikosystem, da habe ich in gewisser Weise eine Hemmschwelle wahrscheinlich als Unternehmen oder auch als Beschäftigter. Bei der Nummer C ist es ja noch mal ganz anders. Da habe ich zunächst mal ein System, was ganz viele Unternehmen ja einsetzen oder was viele Menschen auch privat einsetzen. Es ist ja vorstellbar, dass ein Beschäftigter sagt, naja, ChatGPT würde ich gerne einsetzen. Mein Unternehmen hat das gar nicht lizenziert. Ich habe mir das Ding aber selber aufs Handy geschafft. Und jetzt mache ich mal mit dem privaten Handy hier die Unternehmensaufgaben. Das wäre natürlich keine private Maßnahme, weil sie wird ja zwar mit einem privaten Handy gemacht, aber für den Betrieb. Das heißt, ich komme nicht raus, indem ich sage, das ist mir eine Privatangelegenheit. Ich mache es ja fürs Unternehmen, wild und nicht autorisiert, aber immerhin fürs Unternehmen. Und wenn ich das tue, dann rutsche ich ja durch die bloße Veränderung des Zweckes, durch die faktische Handlung in eine neue Risikoklasse. Wenn man
Genau.
das mal in den Stimmt oder stimmt nicht?
Genau, ja.
Wenn ich das mal in den Hochschulkontext übertrage, man kann ja an Hochschulen, das ist jetzt auch üblich, sollen die Studierenden lernen, mit ChatGPT umzugehen und das einzusetzen. Da muss man mehr wissen als vorher, denn ich muss begreifen, dass ich ein Werkzeug, was hochkomplex ist, einsetze, anders als eine Suchmaschine. Ich muss in den, in Anführungsstrichen, Denkkategorien der KI denken. So, und da muss ich das eng führen, damit ich das sinnvollerweise einsetzen kann. Das darf ich aber, und dann darf ich mir davon auch eine Arbeit schreiben lassen, die ich begleite, wenn die was Prüfungsrechtes zulässt. Jetzt stellen wir sich mal vor, ein Studierender macht das und ein Professor sagt, naja, was die Studierenden können, das kann ich auch, und lässt sich dann die von dem Studierenden bei ChatGPT geleistete Arbeit seinerseits von ChatGPT bewerten. In dem Moment rutscht ja der Professor in die Hochrisikoklasse Und dann stellt sich ja die spannende Frage, muss die Hochschule dafür sorgen, dass das nicht passiert? Wahrscheinlich muss man da eindeutig sagen, wo die Zwecke enden, die man darf. Und wenn dann die Professorin, der Professor das zur Bewertung einsetzt, ja, dann gerät sie doch in einen, würde man sagen, Exzess. Sie macht was, was die Hochschule nicht will und übernimmt dann die Betreiberrolle. Auch richtig?
Ja, richtig. Ich denke, wie auch das Szenario B, was ich angesprochen habe, beide Punkte müssen stark nachgeschärft werden von der Kommission, vom AI Office, aber auch von den nationalen Aufsichtsbehörden, weil es dort riesige Rechtsunsicherheit gibt. Wie du gerade gesagt hast, könnte bei einer strikten Auslegung des Gesetzestextes das in der Tat so schnell sich ändern. Bei dem Punkt, den ich angesprochen hatte, mit der wesentlichen Änderung, gibt es tatsächlich Aussagen von Experten, die sagen, naja, ein KI-System im Vergleich zur Waschmaschine in meinem Beispiel, unsere KI-Systeme ändern sich eigentlich alle 2 Tage wesentlich. Der Erwägungsgrund 128 versucht da noch ein wenig drauf einzugehen und sagt zum Beispiel, Änderungen, die den Algorithmus und die Leistung von KI-Systemen betreffen, hinsichtlich ja von automatisch Anpassungen oder neuen Trainings etc., sollen noch keine wesentliche Änderung darstellen. Aber ja, das ist nicht so richtig klar. Artikel 96 gibt der Europäischen Kommission dort die Möglichkeit, noch nachzuschärfen. Aber insbesondere in dem Szenario C, was du angesprochen hast, haben wir genau dasselbe Problem. Und deswegen denke ich fast, dass dort relativ bald eine Debatte in der Rechtswissenschaft drüber ausbricht, die dann wahrscheinlich dazu führt, dass es noch weitere Leitlinien auch in diesem Bereich gibt. Weil das Szenario, was du angesprochen hast, das kann ich sagen, als jemand, der in den Verhandlungen dabei saß, wollte keiner im Anwendungsbereich der KI-Regulierung haben. Aber so wie der Text jetzt ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es dazu kommt.
Ja, da erinnere ich mich an Axel Voss, deinen Chef, der mal irgendwann sagte, so war die KI, so war die Datenschutzgrundverordnung nicht gedacht.
Genau.
Ja, aber die KI-Verordnung, du beschreibst das ja, die ist ja sehr eindeutig in ihren Formulierungen. Und wenn man sich das anschaut als Gericht, daran denkt man natürlich in erster Linie. Eine Debatte in der Rechtswissenschaft ist ja schön und gut, aber die Aufsichtsbehörden, die sind ja auch nicht dafür bekannt, die Zügel schleifen zu lassen und eine eher, mal sagen, unternehmensfreundliche Auslegung vorzunehmen. Die werden doch wahrscheinlich das zunächst mal ernst nehmen, so wie es da steht, und werden das so anwenden, wie wir es gerade hier nach
Genau.
dem Wortlaut und nach dem Sinn und Zweck, denn in der Tat muss der schwarze Peter irgendwo hin. Wenn das Unternehmen seine Beschäftigten darüber informiert, was sie zu tun und zu lassen haben, und dann macht es einer trotzdem, ja, dann wird man ja auch in der DSGVO sagen, wenn einer gegen die Weisung seines Arbeitgebers Daten verarbeitet, ja, dann ist das auch selber schuld, wer auch sonst.
Genau.
Na?
Ich kann das vielleicht ein bisschen erläutern, wie es historisch zu dieser Situation gekommen ist. Nochmal zurückgehend zu diesem Produktsicherheitsgesetzansatz, den die Europäische Kommission bei der Veröffentlichung ihres ersten Entwurfs gewählt hat. Das war ja im Jahr 2022. Da hatte man ChatGPT und so weiter noch gar nicht im Kopf. Und damals war einfach ja quasi im Duktus der KI-Regulierung ein festes KI-System, was zum Beispiel entwickelt worden ist im Bereich Bildung. Und dieses System dann vom Bereich Bildung auf einmal einen neuen Verwendungszweck zu geben im Bereich, sagen wir mal, Strafverfolgungsbehörden. Das hat man sich in der Tat als sehr schwierig und umständlich vorgestellt. Und In dieser Denke, um es mal einfach zu sagen, ist das Szenario C dann wahrscheinlich tatsächlich nicht so ein großes Problem, weil es gar nicht so häufig zutrifft. Aber tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, mit deinem Beispiel, mit einem KI-System mit allgemeinem Verwendungszweck wie ChatGPT, da geht dieser Wechsel von ich wende es für Bewerbungen an zu ich verwende es im Bildungssystem zu Migrationsproblematik etc. pp. Da geht das natürlich ganz schnell. Das ist alles möglich. Und in der Tat, dann ist dieser C tatsächlich eine große Unsicherheit, die jetzt für Unternehmen, aber auch für Behörden, die KI verwenden wollen, ja, auf sie zukommt.
Ja, also das denke ich auch. Man muss darauf hinweisen, muss man deutlich sagen, mit welchen Risiken das verbunden ist. Und ich kann es in gewisser Weise aber auch verstehen, dass es so geregelt ist. Denn wir haben ja hier eine Knetmasse und aus dieser Knetmasse kann ich eine Wasserpistole bauen oder eine echte Pistole. Und zwar je nach, wie soll man sagen, Prompt.
Genau.
Und wenn ich das so mache, dann muss ich natürlich auch mich vom Produktrecht lösen. Ich kann halt aus Knetmasse in der körperlichen Welt das eine und das andere nicht bauen. Ich kann nur Knete draus machen.
Genau.
Aber wir haben eben eine ganz neue Technik und diese Technik hat eine ganz neue Regulierung. Und da muss man eben umparken im Kopf und sich klar machen, dass das keine Suchmaschine ist und auch nicht ein Wikipedia oder irgendwas, sondern ein potenziell sehr gefährliches Instrument, dessen Beherrschung eben auch Bedachtnahmen verlangt und Haftungen auslöst, die gefährliche Instrumente auslösen. Dass man das Ding per Knopfdruck in jedem Handy benutzen kann, steht auf einem anderen Blatt.
Genau.
Aber ich kann ja auch ein Röntgengerät per Knopfdruck einfach anmachen. Und was da rauskommt, ist dann auch nicht besonders schön, nur weil ich denke, es wäre. Was weiß denn ich? Einfach nur, weil es nicht wehtut, auch ungefährlich. Und das ist halt eine Erfahrung, die, glaube ich, erst noch sich durchsetzen muss in den Köpfen der Menschen, oder?
Ja, richtig. Ja, also wie du es ansprichst, ich glaube, dass ja man sieht an dem Beispiel, dass KI in den letzten Monaten und Jahren sich so verändert hat und so viel stärker eingesetzt wird, dass wir tatsächlich in einer typischen Umbruchphase stecken, wo sich das Rechtssystem, wo sich die Unternehmen etc. erstmal neu einstellen müssen. Und in dieser Umsetzungsphase besteht wie so häufig dann natürlich erstmal große Rechtsunsicherheit.
Ja, und ich denke, die wird noch dadurch verschärft, dass man das ja Richtung Sanktionen weiterdenken muss. Wir haben ja genau wie in der DSGVO, in der KI-Verordnung, Normen für Sanktionen. Und zwar sind die aufgespalten nach Sanktionen für den nicht vorschriftsgemäßen Einsatz von KI-Systemen, Artikel 99. Das wäre dann ChatGPT und Co. Also KI-System ist ja, wenn man sich KI als einen Eimer Wasser vorstellt, dann wäre der Eimer mit dem Wasser drin ein Modell. Und das Wasser sind die Daten. Und dann setzt man auf diesen Eimer einen Schlauch drauf und dann benutzt man das Wasser einmal zum Blumengießen und einmal zum Autowaschen und einmal zum Trinken. Das sind ganz unterschiedliche Verwendungszwecke und der Schlauch, der wäre jetzt das System. So, und da ist natürlich klar, dass je nachdem, wofür ich das verwende, eine ganz andere, ja, Gefährlichkeit entsteht. Und jetzt haben wir für das Modell die Anbieterpflichten normalerweise, also sprich das Wasser, das da drin ist. Das ist ja letztlich irgendwie, bin ich gar nicht mehr verantwortlich, als der den Schlauch draufsetzt. Kann ich auch nicht. Aber in dem Moment, wo ich den Schlauch aufsetze, sprich ein System damit verbinde, dann rutsche ich ja in eine eigene Verantwortlichkeit. Da muss ich mich auch fragen, was mache ich damit? Trinke ich damit? Trinke ich das oder schließlich gebe ich es auf die Blumen? Und da beginnt meine Verantwortung und für diese Verantwortung als Systembetreiber, der ich ja bin, wenn ich damit die Blumen gieße oder das Wasser trinke, habe ich Sanktionen zu befürchten, richtig, oder?
Genau. Genau, also für den Anbieter eines KI-Modells gibt es ja noch diese gesonderte Strafnorm in Artikel 101, aber ansonsten, wie du sagst, ist es der Artikel 99, der dann für die Anbieter einschlägig ist, die und auch für die Benutzer von weiterentwickelten KI-Modellen, die zu KI-Systemen umgebaut oder weiterentwickelt worden sind und dann aber gegen irgendwelche Vorgaben aus der KI-Regulierung verstoßen. Und da, wie du schon angedeutet hast, gibt es natürlich unterschiedliche Schweregrade. Es gibt die Verbote, es gibt die Hochrisikosysteme etc. pp. Da muss man genau hinschauen.
Also wenn ich jetzt ein Hochrisikosystem, ein verbotenes System einsetze, obwohl ich es nicht darf, dann sind das 35 Millionen Euro maximal, die mir da blühen. Jetzt habe ich natürlich, weiß ich vielleicht manchmal gar nicht, ist ein System etwas so Biometrieerkennung, ist es schon verboten oder noch nur hochriskant? Also lass mal das mal beiseite. Ich glaube, da gibt es ganz viele Abgrenzungsschwierigkeiten. Ne?
Ja, in der Tat, da muss auch noch massiv nachgeliefert werden von dem Amt für KI, was ja innerhalb der Europäischen Kommission jetzt aufgebaut wird. Wir haben jetzt beide schon mehrfach darauf verwiesen, in den Leitlinien des Artikel 96, die erarbeitet werden sollen, aber auch im Artikel 6, Paragraph 3 ist es jetzt, glaube ich, wo auch noch Leitlinien zu stehen. In diesen verschiedenen Leitlinien soll nachgeschärft werden, was ist genau ein Verbot nach Artikel 5? Was sind Hochrisikosysteme? Was sind demgegenüber keine Hochrisikosysteme? Beispielsweise im Bereich Critical Infrastructure. Man kann darüber nachdenken, eine Drohne, die über Hochspannungsleitungen fliegt, um Schäden wahrzunehmen, ist ja eigentlich Operation und Management von Critical Infrastructure, aber reduziert eher ein Risiko. Also eigentlich sollte sowas ja nicht unter Artikel 6 fallen. Aber diese Sachen, wie du gerade gesagt hast, sind aktuell noch wahnsinnig schwammig und für Unternehmen und ja, Behörden, die KI anwenden, eigentlich im Moment noch gar nicht so absehbar. Und tatsächlich, wie du auch gesagt hast, dennoch mit Artikel 99 mit großen, großen Sanktionen verbunden.
Ja, also da gibt es noch keine klare Abgrenzung. Nehmen wir jetzt mal die Stufe tiefer. Eine Hochrisiko-KI, die ich einsetze nach 99 Absatz 4. Da habe ich ja immer noch 3% oder 15 Millionen Euro als Maximalrahmen. Und die verwirklichen sich ja schon, wenn ich Anbieter Pflichten gemäß Artikel 16 nicht erfülle. Denken wir mal an unseren armen Beschäftigten, der die KI ChatGPT zur Mitarbeiter relevanten Bewertung einsetzt oder dem Professor zur Bewertung von Prüfung sich gar nichts Böses dabei denkt. Der wird natürlich trotzdem nach 25 Absatz 1 Buchstabe C vom Betreiber zum Anbieter und hat dann natürlich seine Pflichten nach Artikel 16 auch gar nicht erfüllt. Kann er ja gar nicht. Und der 16er Pflicht, die verlangt ja dann auch noch die Anforderungen nach Artikel 8 einzuhalten. Und dann muss ich Human in the Loop, also die menschliche Stopptaste und die Sicherheitsvorkehrung vieles mehr berücksichtigen. Das heißt, in dem Ding bringe ich nach dem Wortlaut ja mehr oder weniger sofort drin.
Richtig. Das Einzige, was einem ein wenig hilft in diesen Situationen, ist einmal, wenn man ein Startup ist oder ein KMU ist, dann gibt es den Paragraphen 6, der sagt, dass jeweils der niedrigere Betrag einschlägig ist, plus ähnlich wie in der DSGVO, wir haben es da tatsächlich größtenteils von kopiert, gibt es über den Paragraph 7 bestimmte, nennen wir es mal, Umstände der Situation, die bei der Strafbemessung zu berücksichtigen sind, aber auch bei der Entscheidung, ob überhaupt eine Geldbuße verhängt wird oder eine andere Durchsetzungsform. Also das bedeutet, dass wenn es in unserem Fall kaum möglich war, ja, dann sollten die Aufsichtsbehörden das jedenfalls strafmildernd, um es mal so auszudrücken, zur Kenntnis nehmen. Aber weiterhin, die Rechtsunsicherheit, die du jetzt mehrfach angesprochen hast, die besteht natürlich, weil wir haben es ja bei der DSGVO gesehen, dass Aufsichtsbehörden in Deutschland, aber auch in Europa den gleichen Artikel sehr unterschiedlich auslegen und umsetzen.
Ja, das wird dann am Ende des Tages den EuGH beschäftigen. Aber klar, also auch in der DSGVO ist das natürlich das Maximum, was fällig wird und nicht das Minimum. Jetzt ist es aber so, dass Datenschutzaufsichtsbehörden sich nicht immer ja, damit begnügen, unten anzufangen, sondern gerne mal von oben runter punkten. Und wenn das hier auch passiert, ja, dann hat man in der Tat echt ein Problem. Ist ja dann fast gar nicht verantwortbar, bei dieser Rechtsunsicherheit KI belastbar einzusetzen. Jedenfalls muss man sehr, sehr, sehr genau sich überlegen, was mache ich gerade? Und man muss sehr bedacht sein, sehr zurückhaltend umgehen, denke ich mal. Also ich glaube, das muss man sich schon mal vor Augen führen, was es bedeutet, generative KI einzusetzen. Wir reden ja auch nicht von einer Mustererkennung, von automatisierter Entscheidung, Artikel 22 DSGVO oder Ähnlichem, sondern wir reden ja wirklich von generativer KI, die aber natürlich jetzt in jedem Smartphone natürlich zur Anwendung kommt, ne? Also
Genau. Genau. Also ich würde da tatsächlich, was Unternehmen und was Behörden angeht, einerseits zur Vorsicht aufrufen, andererseits sagen, bei festen KI-Systemen, wo gesagt, wie schon von mir gesagt, wesentliche Änderungen oder auch Änderungen der Zweckbestimmung nicht so einfach und so schnell möglich sind, da sind diese ganzen Probleme, die wir ansprechen, wahrscheinlich tatsächlich ja, vielleicht ein rechtswissenschaftliches Problem, dass man noch irgendwelche Fälle kreieren kann, wo es auch zutrifft, aber in der Praxis es wahrscheinlich nicht so häufig vorkommt. Bei generativer KI, und wir haben nur einen der vielen verschiedenen Möglichkeiten angesprochen, da ist es aktuell tatsächlich ein großes Problem und da würde ich, wäre ich jetzt CEO, sehr, sehr vorsichtig sein. Weil noch einmal, wir sind hier in einer Umwälzungsphase, wo sich wahrscheinlich einfach in den nächsten Monaten und Jahren es tatsächlich herauskristallisieren wird, wie man bestimmte Dinge am rechtssichersten einsetzt und womit man andererseits zu größeren Rechtsverletzungen kommen würde und deswegen am besten die Finger davon lässt.
ich gar nicht CEO für zu sein, da muss ich auch nur verantwortlich sein für eine Behörde, für eine Schule, für eine Hochschule oder auch nur Malermeister oder Bäckermeisterin sein, um ChatGPT einzusetzen für ja, den Einsatz meines Personals oder Ähnliches. Ne? Also es ist ja nicht nur die Frage der großen Wirtschaft, sondern die KI-Verordnung. Die betrifft natürlich auch jeden beliebigen Dritten. Da muss man sich mal klar machen, da ist ja sehr weit der Anwendungsbereich, da ist ja in eine Betreiberstellung kommt theoretisch und auch praktisch jeder rein, der damit agiert, ne?
Genau. Also auch da ist es leider sehr unklar, was zum Beispiel mit interner Verwendung passiert. Es gab hier vor Ort in Brüssel immer mal wieder Diskussionen, ob zum Beispiel, nehmen wir mal ein großes Transportunternehmen oder ja, Robotics-Unternehmen etc., was KI-Systeme wirklich rein intern verwendet, die nicht einen Kunden oder mit einem Kunden in Kontakt kommen und tatsächlich auch nicht direkt mit eigenen Mitarbeitern. In diesen Fällen, ob dann überhaupt die KI-Regulierung zutrifft oder ob man in diesem Fall nicht als Betreiber auftritt. Und dann gibt es auch noch die Fälle, wo quasi vielleicht ein Lehrer an einer Schule ChatGPT nutzt, aber das tatsächlich eher dem privaten Bereich zuzuordnen ist. Also auch nicht nur interne Verwendung, sondern auch private Verwendung ist vielleicht gar nicht mal so trennscharf abzugrenzen in jedem Bereich von der betrieblichen oder von der
Also,
arbeitsrechtlichen Verwendung. Und da ist noch ein zweites großes Problem, das wahrscheinlich später mal klar gemacht werden muss, wann man jetzt ChatGPT wirklich in seiner Funktion als Arbeitnehmer nutzt oder zum Beispiel dann in der privaten Funktion. Ich will damit nur sagen, auch in diesem Bereich, wann man Betreiber ist und wann nicht, ist noch ein großes Fragezeichen an bestimmten Bereichen.
wenn ich dazwischen gehen darf, ich glaube, das ist beantwortet. Wenn ich als Bundeskanzler TikTok nutze und benutze das über ein privates Smartphone, dann hafte ich ja dienstlich. Und wenn ein Bußgeld verhangen wird wegen einem Datenschutzverstoß, dann stellt sich natürlich die Frage, wer zahlt das? Aber es ist definitiv kein privater Einsatz. Geht ein Lehrer hin und bewertet die Hausaufgabe eines Schülers mit seinem privaten ChatGPT, dann ist es für meine Begriffe ganz eindeutig Einsatz zu dienstlichen Zwecken. Wenn er privat die Hausaufgaben seiner eigenen Kinder nicht in seiner Eigenschaft als Lehrer bewertet, dann lassen wir gerne darüber reden, dass das privat ist. Aber in dem Moment, wo er das benutzt, um es für seine Tätigkeit an der Schule einzusetzen, da gibt es für meine Begriffe keinerlei Möglichkeit zu sagen, das sei privat.
Ja.
Denn es ist ja seine Arbeit und wenn er für die Arbeit ein ja privat gekauftes, aber dienstlich eingesetztes Mittel wie ChatGPT benutzt, dann ist er für meine Begriffe mittendrin in dem Verbot des Artikel 25c beziehungsweise in der Anbieterstellung.
Also ich kann dir ein anderes Beispiel geben. Also erstmal, wenn wir in Artikel 3 und dort ist es Punkt 4, die Betreiberdefinition reinschauen, heißt es, Betreiber ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung und so weiter, die ein KI-System in eigener Verantwortung verwendet, es sei denn, das KI-System wird im Rahmen einer persönlichen und nicht beruflichen Tätigkeit verwendet. Genau. Denk jetzt mal an meinen Fall, Mitarbeiter eines Abgeordneten. Wenn ich jetzt was Privates sage, bei, sagen wir mal, auf Facebook oder auf Twitter, ist es dann eigentlich meine private Meinung oder ist es die Meinung von mir als Mitarbeiter von Axel Voss?
Ist ein anderer
Und
Fall. Das ist ein
ja,
anderer Fall,
aber
finde ich.
ja, diese Punkte sind, glaube ich, auch bei wirtschaftlichem Hintergrund oder bei Lehrerhintergrund etc. Ja, potenziell treten sie auf. Und nochmal auch diese Fallgruppe von der internen Verwendung von KI. Aber die einzigen Punkte, die ich hier machen wollte, ist, dass es auch dort Rechtsunsicherheit gibt. Und deswegen ist hier in Brüssel im Gespräch, dass auch hierzu noch eine Leitlinie erstellt wird. Also wann genau ist man Betreiber und wann nicht?
Das ist sicherlich hilfreich, wobei nach dem Wortlaut, da kommt man ja auch da nicht dran vorbei an der KI-Verordnung, wenn die Frage, ob du als Privatmann oder Mitarbeiter eines Abgeordneten eine Meinung auf sozialen Netzwerken verbreitest, die Frage der Zurechnung deiner Meinung, dienstlich oder privat. Da kann man sich drüber streiten, hast du das mit privatem oder dienstlichem Hut gesagt. Wenn ein Lehrer aber eine Schülerarbeit in eine KI tut, dann gibt es nur eine Möglichkeit, das zu bewerten, nämlich die ist dienstlich.
Ja.
Denn Lehrer ist er in seiner Eigenschaft nur als Lehrer. Und da kann ich mich nicht fliehen kann ich nicht fliehen ins Private, so nach dem Motto, ja, das mache ich jetzt nur mal für mich privat und mache, das ist ja ein echter Schüler, eine echte Note in einer echten Hausaufgabe. Und da finde ich, ist die KI-Verordnung schärfer, vielleicht als sie gedacht ist, aber sie ist sehr scharf.
Nee, da hast du recht. Mein Beispiel war zum Beispiel eher auf den Artikel 50 gemünzt, zum Beispiel die Transparenzpflichten, was generativ Inhalte angeht, die erzeugt worden sind, zum Beispiel Deepfakes. Stell dir vor, ich verwende ein Deepfake, würde dann gegebenenfalls dem Betreiberpflichten in Absatz 3 von Artikel 50 unterfallen. Aber dann wäre halt die Frage, war es privat oder nicht privat?
Aber das ist wieder ein anderer Fall, finde ich. Das ist ja nur die Transparenzpflicht, die ja mit der 25er Verpflichtung mit Blick auf die Verantwortlichkeit nichts zu tun hat. Das ist ja ein anderer Strang. Das eine heißt, ich muss das sagen und das ist eine andere Situation, als ich muss dafür gerade stehen, dass ich dieses Produkt zu Zwecken eingesetzt habe, die hochriskant sind, obwohl ich es nicht durfte.
Genau. Also mein Punkt war eher darauf bezogen, dass man quasi als Betreiber, wo man ja auch unter die Sanktionierung des Artikel 99 fällt, durchaus bestimmte Pflichten gegenübersteht, wo dann halt oft die Frage ist, ist es private Nutzung, ist es nicht die private Nutzung, wie ist da die Abgrenzung etc.
Ja, dann jetzt haben wir natürlich viele Risiken aufgezeigt. Was sind die Maßnahmen zum Schutz? Also wenn ich das mal so deute, wie ich die KI-Verordnung lese, haben wir in Artikel 4 eine allgemeine Pflicht, KI-Kompetenz zu erzeugen. Die ist so formuliert, dass ich als Verantwortlicher der künstliche Intelligenz, ein KI-System oder Modell einsetze, alle, die damit in meinem Auftrag in Berührung kommen, darüber informieren muss, schulen muss, was es bedeutet, das einzusetzen. Ich muss ihnen sagen, das ist keine Suchmaschine, das ist kein Wikipedia, sondern das ist so autonom wie ein Tier. Und dass es aber kein Tier ist, tut nichts zur Sache. Es ist jedenfalls etwas, was man nicht beherrschen kann, wie ein paar Dominosteine, die hintereinander umfallen. Das wäre ja ein bisschen vergleichbar mit einer Mustererkennung. Nee, hier haben wir wirklich Autonomie. Das wäre das Erste, so die allgemeine Pflicht. Man muss als Unternehmen, als Behörde sagen, das ist jetzt was ganz Neues. Und wenn ich dann ein solches System einsetze, rutsche ich dann in die Betreiberpflicht. Da habe ich nochmal eine ganz spezielle Pflicht nach 26.2. Wenn ich nämlich einer Person die Überwachung von KI übertrage, dann muss ich sie ausbilden, darin menschliche Aufsicht zu übernehmen. Also meine KI-Beschäftigten noch besonders schulen. Da habe ich eine konkrete Pflicht und ich habe eine allgemeine Pflicht. Aber beide sind echte Rechtspflichten, die ich einhalten muss, wenn ich dagegen verstoße. Habe ich vermutlich gegen ein Schutzgesetz verstoßen, nach 823 Absatz 2 BGB und würde dann dafür natürlich auch möglicherweise haften. Richtig oder
Genau.
falsch eingeordnet?
Genau. Vielleicht können wir beim Artikel 4 zwei Dinge unterscheiden. Du hast jetzt schon die konkreten Maßnahmen, die man ergreifen muss als Anbieter und als Betreiber, also nach Artikel 16 und nach Artikel 26 aufgeführt. In der Tat, als Betreiber muss man beispielsweise klarstellen, dass die Person, die menschliche Aufsicht ausübt, bestimmte Kompetenzen hat. Aber schon als Anbieter muss man sicherstellen, ja, dass die Mitarbeiter, die an der Entwicklung des KI-Systems beteiligt sind, genügend Expertise haben, dass die von diesen entwickelte technische Dokumentierung zum Beispiel Sinn ergibt, etc. pp. Das sind die konkreten Pflichten. Was die allgemeine Zielsetzung angeht, die hinter dem Artikel 4 steht, ist es ein bisschen unklar, wie diese umzusetzen ist. Die Zielsetzung ist einfach, dass jedes Unternehmen oder jede Organisation, die KI-Systeme verwendet, diese auch umfassend versteht, wobei es Unterschiede von dem Tiefgang dieses Verständnisses ergibt. Der Anbieter muss deutlich mehr wissen über das KI-System als der Betreiber. Aber noch einmal, das hat ja auch das ganze Konzept von Trustworthy AI, was die KI-Regulierung fördern soll, im Hintergrund, ist einfach im Ergebnis der Wunsch, alle, die KI entwickeln und anwenden, wissen, was sie machen. Nur noch einmal, das große Problem von Artikel 4 ist aktuell, dass man neben diesen einzelnen Punkten in Artikel 16 und Artikel 26 es eigentlich nicht hundertprozentig klar ist, wie man diesen Artikel 4 umzusetzen hat und auch der Personenkreis nicht richtig bestimmt ist. Also es steht in Artikel 4, dass ihr Personal und andere Personen, die in ihrem Auftrag mit dem Betrieb und der Nutzung von KI-Systemen befasst sind, ja, quasi von den Maßnahmen zur KI-Kompetenzerhöhung umfasst werden sollen. Aber wo beginnt das und wo hört das auf? Muss quasi jeder Mitarbeiter in der Behörde jetzt geschult werden oder nur ein eingeschränkter Kreis? Da wird, glaube ich, auch in der Rechtspraxis sich erstmal eine herrschende Meinung oder herrschende Auslegung erzeugen müssen, beziehungsweise vielleicht wird es auch von den nationalen Aufsichtsbehörden oder von der Kommission dort noch konkretere Anwendungen oder Angaben geben.
Also ich nehme die Norm mal beim Wort. Wir haben eine neue Technik und für die muss man kompetent sein, wenn man sie einsetzen möchte. Das ist
Genau.
jetzt natürlich in einem Unternehmen oder in der Schule jeder, der mit dem Ding agiert. In einer Hochschule wäre es jeder Studierende und jeder Lehrende und jeder Beschäftigte der Hochschule. Also die Anbieter und Betreiber von KI-Systemen, das wäre jetzt dann zum Beispiel die Schule, ergreifen Maßnahmen. Ganz konkret ergreifen Maßnahmen, um nach besten Kräften sicherzustellen, dass das Personal und andere Personen, die in ihrem Auftrag, den Betrieb und die Nutzung befasst sind, das Personal wäre jetzt in der Hochschule etwa die Professoren und Professoren und die anderen Personen, die im Auftrag damit agieren, wären die Studierenden zum Beispiel, dass die über ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz verfügen, wobei ihre technischen Kenntnisse, ihre Erfahrung, ihre Ausbildung und Schulung zu berücksichtigen sind. Ja, das heißt aber doch, ich muss doch im Prinzip als Unternehmen, als Behörde jetzt mehr oder weniger allen Leuten einen Zettel in die Hand drücken, eine kleine Broschüre oder was auch immer, wo drin steht: Achtung, wenn ihr generative KI nutzt, wie ChatGPT, dann, das wäre die Maßnahme, die ich ergreife, müsst ihr berücksichtigen das, und dann erklärt man grob, was es damit auf sich hat. Das wäre im Prinzip so eine breite Sensibilisierung des ja, Anwenderkreises, damit die auch wissen, dass wenn sie in den Exzess gehen, sprich das Ding zu etwas benutzen, was sie nicht benutzen dürfen, in die üble Falle des 25 Absatz 1 Buchstabe C tappen. Könnte man das nicht, also ich kann mir, also wenn man das so unbefangen liest, dann wird man immer sagen, ja gut, das ist jetzt das, was die KI-Verordnung möchte, dass den Leuten, die das anwenden, auch wirklich gesagt wird, was es ist. Kann man
Ja.
das so nicht, muss man es nicht so sehen?
Ja, das ist eine Auslegungsmöglichkeit. Es gibt hier natürlich jetzt mehrere unbestimmte Rechtsbegriffe in dem Artikel 4, zum Beispiel um nach besten Kräften oder ein ausreichendes Maß etc. pp. Und nochmal zu einer Aussage gerade, da wird sich, glaube ich, erstmal in der Praxis ergeben müssen, wie das zu erfüllen ist, ob es schon erfüllt ist mit einer kurzen Broschüre, wie du es angesprochen hast, oder ob es bedeutet, dass jeder Hochschulprofessor erstmal ein ausführliches, einen Kurs bestehen muss mit Abschlusszertifizierung etc. pp., um diesen Artikel zu erfüllen.
Also kurz
Aktuell
bestehen wir,
unklar.
ja, kurz bestehen wir ja weit, aber es ist ja nicht nichts. Also du würdest auch sagen, so eine Broschüre ist so das Mindeste oder eine Schulung, dass man im Prinzip die Leute mal zusammentrommelt und sagt, pass mal auf, wir haben jetzt hier was Neues. Das ist keine Suchmaschine, kein Wikipedia, sondern es ist ein potenziell sehr riskantes, auch rechtlich sehr riskantes Werkzeug, das schwer zu beherrschen ist in seiner Anwendung. Das wäre ja das Mindeste, was man sagt.
Genau. wenn man, ich war jetzt bei mehreren Veranstaltungen, wo große internationale Anwaltskanzleien auch Vorträge zum Umgang mit ChatGPT gehalten haben. Und ein Punkt, den man dort tatsächlich immer in den Hilfestellungen und Vorschlägen von diesen Kanzleien für Unternehmen findet, ist tatsächlich interne Kurse durchzuführen, um allen Mitarbeitern gewisse Mindestkriterien auf den Weg zu geben, wenn sie mit ChatGPT in Berührung kommen oder es nutzen. Ja, also ich würde genau dasselbe sagen wie du, dass man mindestens eine Broschüre rausbringen sollte.
Also ich finde, das ist auch das, was man als Gesetzgeber, finde ich, sinnvollerweise macht. Ne? Man
Ja, klar.
reguliert eine Technik, die noch keiner kennt, die keiner versteht, die aber jeder falsch einordnet. Also das große Problem von Google, habe ich gelesen, ist, dass ChatGPT wie eine Suchmaschine eingesetzt wird. Jetzt ist Google aber eine Suchmaschine und ChatGPT ist eine Erfindmaschine. Das heißt, die ist was ganz anderes. Es funktioniert auch technisch ganz anders. Es ist ja nicht so, dass wenn ich bei Google, wenn ich der erste F eingebe, ne, dann kommt der erste FC Köln, einfach weil die meisten den ersten FC Köln in der Kölner Gegend eingegeben haben. Das ist sehr schematisch, der Algorithmus. Gebe ich aber dasselbe Kürzel bei ChatGPT ein, da wird nach ganz anderen Regeln vermutlich was ganz anderes generiert werden. Und das ist auch volatil, was da rauskommt, weil es mal das ist. Denn die KI erfindet ja generativ, erfindet in Anführungsstrichen, etwas Eigenes und das kann ich ja nicht beherrschen. Und das ist ja ein großer Unterschied, den muss ich ja einmal transparent machen, damit man nicht denkt, das wäre eine Suchmaschine.
Vielleicht kann ich, weil du das Beispiel gebracht hast, hier tatsächlich auch so ein bisschen auf die Vorschläge vom Europäischen Parlament zurückkommen. Nicht aus unserer Partei, aber gerade von Sozialdemokraten etc., war deswegen in dem ursprünglichen Artikel 4 nicht nur der Anbieter und Betreiber genannt, sondern auch die Mitgliedstaaten. Und die Mitgliedstaaten wurden in dieser ursprünglichen Artikel aufgefordert, die Digital Skills und die Digital Literacy der Bevölkerung massiv zu verstärken. Und das Problem, was du gerade angesprochen hast, ja, mit dem sind wir meiner Meinung nach tatsächlich aktuell massiv konfrontiert, dass wir mit vielen, vielen Umstellungen konfrontiert sind, die generative KI auslösen. Wir können in der Zukunft nicht immer sicher sein, dass Stimmen, die wir hören, real sind, dass Fotos, die wir sehen, real sind, dass Videos, die wir sehen, real sind. Man denke da zum Beispiel, dass in der Vergangenheit ein Video einem ganz schnell ein Alibi gegeben hat, und man nicht mehr eines Mordes zum Beispiel beschuldigt wurde. Und jetzt in Zukunft kann dieses Video auf einmal generiert sein. Und wahrscheinlich gerade in dieser Umstellphase in den nächsten Jahren sind wir alle nicht so richtig in der Lage, schnell zu sehen, ist es generiert oder ist es nicht generiert? So welche Umbrüche gab es in der Vergangenheit und auch früher wurden Fotos und Videos schon gefälscht, aber der große Punkt ist, dass diese Fälschung, glaube ich, viel schneller, viel einfacher, viel breiter anwendbar und viel besser geworden sind. Und das ist jetzt nur ein Problem von vielen, die ja quasi um das Thema KI-Kompetenz gehen. Genau, also den Punkt, den du angesprochen hast, definitiv. Und wie gesagt, eigentlich war der Anwendungsbereich von dem Artikel 4, wie damals vorgeschlagen vom Parlament, gerade deswegen auch viel breiter.
Jetzt hat man natürlich insofern ein kleines Problem, als das, was eigentlich der ganze Staat und die Staaten hätten schultern sollen, jetzt nur noch auf den Schultern der Betreiber, sprich der Wirtschaft am Ende des Tages liegt.
Genau,
Also
genau.
das wäre natürlich schon, finde ich, im Sinne des Erfinders gewesen, zu sagen, also Medienkompetenz, Datenschutzkompetenz, Data Literacy gibt es ja auch alles schön und gut, aber jetzt hat man natürlich einen Punkt überschritten, du hast die Beispiele ja genannt, weswegen es so gefährlich geworden ist, dass man da auch wirklich massiv Aufklärungskampagnen fährt, um den Leuten zu sagen, genau das passiert ja gerade eben nicht. Das ist keine Suchmaschine, ihr könnt es nicht einsetzen zum Finden, weil es erfindet ja.
Genau.
Es erzählt euch ja eine eigene Geschichte, von der ihr gar nichts wisst und die übernehmt ihr dann, als ob ihr danach gesucht hättet.
Ja.
Also das ist ja ein Punkt, also was wir hier machen, ist ja im Prinzip eine Form von Aufklärung, die jeder braucht, und zwar im Sinne der staatsbürgerlichen Bildung ja letztlich auch, ne?
Genau, richtig. Ja, in den politischen Verhandlungen haben die Mitgliedstaaten das anders gesehen, beziehungsweise wollten oder konnten sie sich nicht vorstellen, dass sie die finanziellen Mittel für eine solche Aufklärungskampagne haben. Und dann war es natürlich einfach, der Wirtschaft diese Aufgabe zu geben.
Ja, vielen Dank für diese interessanten Einblicke in die, wirtschaftlichen Bedachtnahmen der Europäischen Union. Ich würde mal sagen, das war super spannend, Kai. Wir müssen, sollten zum Ende kommen. Wir haben jetzt hier fast ein Stündchen gesprochen. Das ist hochspannend für mich gewesen, auch immer wieder nochmal diese Sachen mit dir zu spiegeln oder auch diese ja aus dem Maschinenraum des Europäischen Parlaments die Sachen mitzukriegen. Ich sag mal, was hast du an dem 25 dir überlegt mit der, was ist auf deinem Mist gewachsen, sag ich jetzt mal, die Value Chain da? Das ist so ein Ding, was ich immer mit dir ich in Verbindung bringe. Du hast da OECD geschrieben.
Ja. Also der Kerngedanke war eigentlich, dass der erste Artikel, der von der Europäischen Kommission dazu kam, die Lieferkette KI nicht hundertprozentig abdeckte. Es gab da Fälle beispielsweise, dass es mehrere Anbieter geben könnte und dann war nicht klar, welcher Anbieter am Ende unter die KI-Regulierung fällt oder alle. Dann gab es das große Problem, dass nach Kommissionsvorschlag eigentlich hauptsächlich die europäischen Unternehmen mit den ganzen Pflichten konfrontiert worden wären aus der KI-Regulierung. Und am Ende die häufig chinesischen oder amerikanischen Unternehmen, die zum Beispiel die Modelle liefern, die die Datensätze liefern, die irgendwelchen anderen Services liefern, die Cloud etc. pp., die hätten überhaupt keine Verpflichtungen gehabt, beziehungsweise wären auch nicht verpflichtet gewesen, mit den europäischen Unternehmen, die daraus das kommerzielle KI-System entwickeln, zusammenzuarbeiten, Informationen zu teilen. Und das in der Endsituation hätte dann dazu geführt, dass unsere europäischen Unternehmen am Ende die KI-Regulierung gar nicht hätten erfüllen können. Und das wollten wir durch den neuen Artikel 25 quasi spiegeln. Und es gab verschiedene Thinktanks und Universitäten, die recht gute Aufsätze geschrieben haben, wo sie verschiedene Anwendungsfälle aus der AI-Value-Chain dargestellt haben. Und wir haben halt versucht, mit diesem überarbeiteten Artikel alle diese Fälle abzudecken. Das tun wir jetzt und wir glauben auch, dass wir durch die Mustervertragsbedingungen etc., die in den unteren Paragraphen des Artikels drinstehen, im Sinne der Zielsetzung handeln. Nur die große Frage wird sein, wie der Artikel in der Praxis funktioniert. Und das Szenario B und vor allem C, was du und ich jetzt vor allem so lange besprochen haben, das, ja, auch wir als Europäisches Parlament, auch ich, haben immer wieder in der Verhandlung gesagt, darüber müssen wir eigentlich mal ein bisschen länger diskutieren und uns noch mal ein bisschen ausführlichere Gedanken machen. Wir haben das eigentlich immer nur gesehen als Gedankenanstoß, als Ergebnis eines ersten Brainstormings und wollten dann halt tiefergehend darüber nochmal sprechen. Dazu ist es aber nie gekommen, weil die Verhandlungen am Ende so abrupt positiv beendet worden sind, weil man eigentlich endlich fertig werden wollte, damit das Gesetz noch vor der Wahl verkündet werden kann. Nun, das Ergebnis ist große Rechtsunsicherheit.
Ja. Okay, also vielen Dank für diese Einsichten. Offen gesagt, ja klar. Also das hätte man noch mal ein bisschen schärfen sollen müssen. Ich habe natürlich auch Verständnis für den politischen Druck, das zu machen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das Beste draus machen. Wir machen das in diesem Rahmen. Wir machen es in unserem Leitfaden zur KI-Verordnung. Und wir machen es auch als GDD natürlich für unsere Mitglieder. Das ist ja ein ganz, ganz zentraler Punkt. Die ja, Unternehmen und die Beschäftigten der Unternehmen nicht allein zu lassen mit dem wirklich sehr risikoreichen neuen Regulierungsrahmen. Und ich glaube, ich werde mit dem Geschäftsführer der GDD, mit Andreas Jaspers, reden, ob wir da was draus machen für unsere Mitglieder, wenn man das vielleicht auch mal in einem kleinen Video erklärt. Vielleicht können wir dich dafür ja gewinnen, Kai, da mitzumachen.
Ja, gerne.
Ja, dann nehme ich das mal so mit. Und das wird dann ein bisschen anders, auch mit ein bisschen Bild und Übersichten passieren, wenn wir das machen. Aber ich glaube, also nach dem Gespräch, was wir hier heute geführt haben, macht es schon Sinn, das auch mal in der Fläche zu sehen, was auch immer man daraus macht. Aber ich glaube, so dieser Schritt KI-Kompetenz, Artikel 4, dann 26 Absatz 2 für die KI-Verantwortlichen im Unternehmen. Naja, die müssen das definitiv ein bisschen genauer wissen, was es mit dem Artikel 25, nämlich den Verantwortlichkeiten an der Wertschöpfungskette auf sich hat. Und ja, auch, und das haben wir heute ja auch besprochen, wo da auch ja, enorme Bußgeldrisiken liegen, die man letztlich nicht ausschließen kann. Ich sage vielen herzlichen Dank, Kai Zerner, heute am 29. April im Data Agenda Datenschutz Podcast, die KI-Verordnung in den Startlöchern, konkrete Pflichten für Unternehmen und Beschäftigte. Ja, wir bleiben in Kontakt aus wissenschaftlichen Gründen sowieso, Kai. Und ja, vielen Dank. Super spannend, super lehrreich. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke nochmal für die Einladung.
Ja, meine Damen und Herren, auch Ihnen alles Gute. Und ja, machen sich die richtigen Gedanken nach dem Data Agenda Datenschutz Podcast zum Einsatz von KI im Unternehmen. Alles Gute.
Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.